Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Max Kepler schlägt einen Walk-off-Homerun. Er ist wieder zurück bei den Arizona Diamondbacks. Die White Sox gewinnen den Draft und haben den ersten Draft-Pick gezogen. Und es gibt ein Team in der MLB, das 14 Spiele in Folge gewonnen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Hallo. War es tatsächlich ein Homerun von Max Kepler?
Ach Quatsch, ein Walk-off-Hit. Entschuldigung, ja, genau. Das war ein Walk-off-Hit. Genau. Aber wir sprechen nachher noch über Max Kepler. Auf jeden Fall müssen wir die Folge ja damit beginnen. Florian, wie geht's dir?
Alle raus. Mehr sage ich zu den Giants nicht.
Ist das wirklich so schlimm?
Es ist einfach, ja. Also es gibt Statistiken, in denen wir führen, die wirklich wichtig sind, so wie Average und sowas. Und wir kriegen es aber nicht hin, einfach mal Runs zu scoren. Verlierst jetzt eine Serie gegen die Royals, die dieses Jahr nun wirklich nicht die Butter nicht vom Brot holen. Und es wartet jetzt eigentlich alles nur noch auf die Trade-Deadline. Und am Ende landen wir wahrscheinlich dabei, dass die wir weghaben wollen, also die hohen Verträge haben, da sind. Und die Leute, die was bringen, alle weg sind. Und dann, ja, hoffen wir auf 2030, wenn der sehr gute Draft allerdings, den wir gehabt haben, wenn die Spieler dann einschlagen.
Axel, wie geht's dir?
Also erstmal möchte ich Florian ein bisschen Mut machen. Guck mal, die Serie gegen die Royals, da habt ihr ja eigentlich ganz gut mitgehalten, wenn am Ende die beiden Es waren ja knappe Spiele. Mir geht's hervorragend, Andreas. 14 Spiele in Folge heute Nacht, Rainout. Ich hatte so eine Sorge, wenn wir heute aufnehmen und dann die Serie vorbei ist. Wenn sie in der Nacht verloren hätten, dass wir dann irgendwie auf so einer relativierenden Note hier reingekommen wären. Aber jetzt ist es halt so, es wird nicht gespielt. 14 in Folge und ich bin hyped ohne Ende. Ich bin mitten in deinem Hype-Train drin, arbeite mich gerade Richtung Führerhaus nach vorne, aber der ist voll. Da sitzen schon ganz viele Leute drin und alle wollen nach vorne. Und mich haben die letzten 3 Wochen wieder komplett in diese Saison reingestoßen. Aus dem Nichts, möchte ich sagen. Ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause und dann hat mich aber dann haben mich die Boston Red Sox hinten am Schlawittchen gepackt und haben gesagt,
wir gehen in die nächste Kneipe.
Du gehst nirgendwo hin, du bleibst hier. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann gucken wir die Serie gegen die Yankees noch und dann bin ich nie wieder aufgestanden. Da sitze ich immer noch. Und das waren hervorragende 3 Wochen oder 4 Wochen ja jetzt mittlerweile, inklusive unglaublichen Comebacks, fantastischen individuellen Leistungen, einem Fenway Park, den du so in der Regular Season nicht bei jedem Spiel siehst. Ja. Oh, ich habe Gänsehaut.
Mir geht es auch ähnlich wie dir, gebe ich offen zu. Du hattest vor 2 Wochen, als ich diese Sprachnachricht geschickt habe, wo ich gesagt habe, der Geist von Ted Williams ist in Caleb Durbin eingefahren, da hattest du noch gesagt, ja, man guckt dann ja schon, wenn sie 2 Spiele in Folge gewonnen haben, guckt man dann ja schon, wie weit ist es denn weg? Und wenn man jetzt so eine kleine Serie, wie Hawk Harrison damals gesagt hat,
genau,
wir brauchen eine gute Woche Baseball.
2 Wochen Baseball, genau.
Das klingt so bescheuert. 2 Wochen, das macht doch niemand.
Ja, aber es ist, also man nach 2 Spielen oder nach 2 Siegen habe ich dann schon drauf geschaut. Naja, jetzt sind es noch 6 Spiele bis zum Wildcard-Platz. 6 Spiele sind aufzuholen, auch wenn da 8 Teams da vor einem sind, vor den Red Sox. Und dann habe ich auch schon gedacht, Mensch, und da geht doch einiges. Und dann diese positive Affirmation, die ich da gebracht habe vor 2 Wochen. Nein, wir sind jetzt daran und wir wollen das jetzt machen. Und jetzt sind in den letzten 21 Spielen sind 19 gewonnen worden. 14 davon jetzt in Folge und die Red Sox haben in den letzten 3 Wochen, also in diesem Juli, haben sie eine Serie gegen die Orioles verloren, dann haben sie gegen die Yankees eine Serie 1-1 gespielt, dann haben sie gegen Entschuldigung, das war der Juni.
Ich wollte gerade sagen, wo bist du denn im Moment?
Im Juli, ja genau. Sie haben das erste Spiel im Juli gegen die Nationals noch 2-10 verloren. Da habe ich gedacht, gegen die Nationals eine Serie.
Nee, das war diese Sache, du verlierst Back-to-Back gegen die Nationals mit 8-1 und 10-2. Ja, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Und dann fährst du zu den Yankees. Und dann denkst du dir halt, boah, wir sind 14 Spiele unter 500. Das Einzige, was mich jetzt noch hier hält, ist, ob wir vielleicht mal ein Spiel gegen die Yankees gewinnen.
Ja.
Und dann sweepen die Yankees.
Ja.
Und das war der Start dieser magischen Reise.
Ja, und ich habe hier gerade von einer letzten Sendung das Standing von ESPN auch offen und die Seite hat sich noch nicht aktualisiert. Und es ist spannend, weil da waren es schon. Egal, nicht fragen. Da waren es schon 6 Spiele hintereinander gewonnen. Das ist ja schon mal großartig, ne? Also eine Serie von 6 Spielen zu gewinnen, das ist immer erstmal cool, das ist erstmal gut. Es waren aber immer noch 5 Spiele unter 500. Und ich habe ja immer wieder gesagt intern, ja, kommt mal erstmal bei 500 an, dann nehme ich euch wieder ernst. Das war von mir auch genauso gemeint. Und es hörte ja nicht mehr auf danach. Und das finde ich, das ist unfassbar beeindruckend.
Ein Sweep bei den Angels. Gut. Das kann man zwischendurch mal hinnehmen, auch auswärts, ein Sweep bei den Angels. Die Angels sind ein katastrophales Team, nimmt man gerne mit. Dann ging es weiter zu den Chicago White Sox. Ein Sweep bei den White Sox, die im Moment die American League Central anführen, die eine wirklich gute Saison spielen. Axel, was möchtest du dazu?
Ich habe eine Wortmeldung dazu.
Ja, bitte.
Bitte hier auch noch in Relation ziehen, dass die Serie gegen die Angels und gegen die White Sox jeweils auswärts war, mit einem Reisetag dazwischen. Mhm. Also diese Reiselogistik der Red Sox in diesem letzten Auswärtstrip, die war abenteuerlich. Bin auch nicht sicher, was die MLB da bewogen hat, das so so anzusetzen. Aber das sieht man sehr, sehr selten, dass diese Reisen so kreuz und quer durch die USA laufen. Hat sie nicht beeindruckt.
Dann sollte es weiter zu den Mets gehen. Da ist der Flieger kaputt gegangen von den Red Sox, der Charterflieger. Man kam am Freitagnachmittag um 17 Uhr im Stadion an. Um 14 Uhr oder 15 Uhr sind sie gelandet. Um 17 Uhr sind sie im Stadion angekommen. Haben um 19.30 Uhr, glaube ich, den ersten Pitch gehabt. Haben die Mets gesweept mit 3-0. 6-2, 4-0, 3-2. Dieser Comeback-Sieg. Das 3-2. Das 2-0 im 9. Inning zurückgelegen. Dann noch gewonnen mit 3-2. Dann gab es das All-Star-Break und da habe ich gedacht, boah, ey,
warum jetzt?
Blöd jetzt?
Warum jetzt?
Ja. Und dann sweepen sie die Rays in einem Freitags-Doubleheader mit 10-0 und 5-3. Dann dieses unfassbare Spiel am Samstagabend mit 7-6, wo sie 6-3 zurückgelegen haben. Das war nach dem Spiel um Platz 3 bei der Fußball-WM, da hat Axel noch gesagt, wenn jetzt noch die Red Sox da waren, da standen 6-3 für die Rays, wenn jetzt noch die Red Sox das Spiel drehen, ist es ein runder Abend und sie drehten es. Dann gewinnen sie am nächsten Tag mit 6-1 und haben das erste Spiel gegen die Orioles auch in Comeback-Fashion mit 6-5 gewonnen, was ein spektakuläres Spiel war, wo zwei Teams aufeinander getroffen sind, die beide einen Winstreak von 7 oder mehr Spielen hatten. Und die Orioles wurden 6-5 besiegt. Und jetzt heute Abend gibt es dann einen Doubleheader zwischen den Orioles und den Red Sox. Und es könnte sein, dass die Boston Red Sox den Franchise-Rekord der 1946er Red Sox ausgleichen, weil die haben die längste Franchise-Serie an gewonnenen Spielen gehabt mit 15 Spielen, mit Ted Williams damals auch unter anderem. Und
Joe Pesci.
Joe Pesci, genau. Und Carl Yastrzemski, die größte Legende der Red Sox, war 8 Jahre alt, als diese Serie an den Start ging.
Und ging bei Florian in die Schule.
Genau. 2 Klassen unter Florian.
Kann ich mich noch genau erinnern. Der Karl.
Axel, wie haben Sie das geschafft?
Die Bats sind back. Wenn man sich die Statistiken der letzten, also ich habe jetzt mal die letzten 15 Tage aufgemacht. Wenn man sich die Statistiken anguckt, der Offensive, dann sind das surreale Zahlen. Wir haben 5 Spiele mit einem OPS von über 1000. Wir haben mit Caleb Durbin noch jemanden, der bei 900 sitzt. Wille Abreu 1,128. Wilson Contreras 1,267. Andrew Monestario 1,390. Masataka Yoshida 1,011. Und Jamai Jones 1,500. Dazu dann noch Caleb Durbin mit 8,79 und Carlos Navarez mit 9,68. Das sind Statistiken, die aus einem Videospiel stammen. Das ist jetzt halt nur als Sample Size sind es halt 15 Tage, aber auch über 15 Tage sind das 11 Spiele. Und das ist eine Statistik, die ich so auf jeden Fall bewusst noch nie wahrgenommen habe, über einen Zeitraum, der über eine Serie hinausgeht. Du kannst mal eine Serie haben, wo du sowas hast, aber nicht in dieser geballten Form und nicht über einen, in Anführungsstrichen, so langen Zeitraum. Ja, es ist jetzt nicht über Monate, es ist auch nicht über die gesamte Saison, aber über den Zeitraum, wo jetzt diese Siegesserie in ihrem vollen Bloom war, sind das halt offensichtliche Statistiken, wo du sagst, sie treffen aktuell alles in jeder Situation. Sie nehmen den richtigen Pitch. Und wir reden hier nur in Teilen von Powerhitting. Wir reden natürlich von wichtigen Homeruns, die zum Beispiel in diesen Comeback-Siegen dabei waren. Wenn ich jetzt an Samstag denke, wenn ich an den Go-Ahead-Run am Sonntagabend denke, dieses 6-5 im achten Inning, wo du halt denkst, okay, was genau kann jetzt noch passieren? Ich verstehe es nicht. Aber dann guckt man auf die Statistik und sagt, ja, so ist es halt. Die Bats sind da. Dazu kommt ein Pitching, was sich erholt hat, so möchte ich es mal sagen. Es ist jetzt nicht das Pitching, wo man vielleicht von Außerirdischen redet, aber es ist ein sehr, sehr solides Starting-Pitching und es ist ein richtig gutes Relief-Pitching. Im Moment klickt alles. Vielleicht ist auch nicht immer alles rational zu erklären, aber das sind halt die Symptome. Die Bats sind da, du machst weniger Fehler und ich glaube, mindestens 50%, wenn nicht noch mehr, ist es halt auch eine Kopfsache.
Im Power-Ranking von Fangraphs ist Willia Abreu in der letzten Woche auf Platz 5. Und es gibt, glaube ich, sehr viele gute Spieler in dieser Liga. Und da sieht man auch, wie einzelne Spieler einfach mehr gemacht haben, als man von ihnen erwartet hat. Also ich glaube, Willia Abreu ist jetzt nicht derjenige, wo du sagst, das ist einer der Top-10-Spieler der American League vor der Saison. Hätte man andere in der Wahl gehabt. Und dann eben, was auch so faszinierend ist, du hattest ja gerade Namen genannt, die eben wenn sie dann mal at bat kommen, du hattest ja diese OPS erwähnt, und das sind ja, da sind Spieler dabei, die nicht viele Spiele gemacht haben. Aber das macht ja nichts. Wenn sie dann spielen, dann wird das Team nicht schlechter. Wer
hat denn da nicht viele Spiele gemacht?
Ja, Jamai Jones zum Beispiel, ne? Hat drei Spiele
gemacht. Jamai Jones ist ja erst von den Tigers getradet worden.
Ne? Also, nee, aber auch da, ne? Er kommt rein und er produziert gleich, ne? Also
sein erstes at bat war ein Home Run.
Mhm, genau. Also das es läuft halt alles, es klickt gerade, ne? Hattest du gesagt. Es ist dieses, wenn du sowieso schon gut drauf bist, ne? Dann passieren auch gute Dinge. Wenn du an dich selber glaubst, wenn du an deine Fähigkeiten glaubst, dann passieren dann auch gute Dinge. Und wenn sie dann passieren, dann kriegst du mehr Selbstbewusstsein und so weiter. Also die haben sich ja sowas von hochgeschaukelt, das ist ja schon kein Momentum mehr. Momentum war nach 6 Spielen gewonnen oder nach 8. Aber 14 und jetzt die Chance auf 15 Spiele in Folge zu gewinnen, das ist einfach, ich glaube, die können doch gar nicht schlafen vor Selbstbewusstsein gerade.
Es gibt zwei, drei Dinge, die ich hervorheben möchte in den letzten 3 Wochen, in denen diese Red Sox so abgegangen sind mit 19-2 beziehungsweise 14 Spiele in Folge. Das allererste ist, sie machen das ohne Garrett Crochet, ohne Roman Anthony ohne Trevor Story und ohne Marcelo Meyer. Es sind 4 aus dem Opening Day Lineup der Red Sox gewesen. Bei Garrett Crochet wissen wir, letztes Jahr hat er eine fantastische Saison gehabt. Cy Young nicht weit entfernt gewesen. Ist ein unglaublich wichtiger Mann für die Red Sox, gerade was das Starting Pitching angeht. Sie haben das ohne die geschafft. Sie haben mit Spielern, die vor der Saison als vielleicht Triple-A-Spieler oder Quadruple-A-Spieler, wie Leute genannt werden, die mal gerade so Wins Above Replacement von 1 haben, wo man sagt, die sind vielleicht zu gut für die Triple-A, aber nicht vielleicht gut genug, um ein Team zu tragen, wie Andrew Monasterio, wie Anthony Ziegler jetzt auch in den letzten Wochen, der ein absoluter Anzünder war dieser Mannschaft. Auch Caleb Durbin, ich weiß noch, Pat Murphy hat gesagt, als die Milwaukee Brewers bei den Red Sox zu Gast waren, ist er gefragt worden, ist Caleb Durbin ein guter Spieler? Und er sagte, es ist nicht die Frage, ob er irgendwann trifft, sondern wann er trifft. Und er trifft jetzt.
Also, ich wollte gerade zu Caleb Durbin ganz kurz sagen, der war aber schon
Der war als Triple A, der war als Triple, als Third Baseman war der eingeplant.
Klar. Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt niemand, der on the fringe war.
Ne? Nein, nein. Aber es war trotzdem kein Spieler, der jetzt in irgendeiner Weise die Red Sox-Herzen in Wallung gebracht hat. Chung Tse-Cheng, der vorgestern diesen unfassbaren Catch hatte beim 7-6, der das Spiel beendet hat von Tyler O'Neill, ist ein Triple-A-Spieler. Der ist hochgekommen worden. Er wurde als großartiger Defensivspieler gelobt, was er hier unter Beweis gestellt hat. Aber ist auch kein Spieler, mit dem du eigentlich höhere Ambitionen verbindest. Diese Spieler haben alle in irgendeiner Weise zu irgendeinem Zeitpunkt performt. Und es ist nicht ein Spieler, der auf dem Rücken dessen die ganze Mannschaft performt, sondern es ist jeden Abend ein anderer Spieler, der dafür sorgt, dass die Red Sox die Möglichkeit haben, diese Spiele zu gewinnen. Und das ist etwas, was mich wirklich, wirklich fasziniert hat in den letzten 3 Wochen. Und dann möchte ich noch mal einmal gerade über das Pitching sprechen, weil mir kommt das ein bisschen zu kurz bei Axel, der sehr streng ist, was Pitching-Leistungen angeht. Aber wenn man nur die letzten 30 Tage anguckt von den Red Sox im Pitching, Jake Bennett, den hat man vor der Saison in einem Minor-League-Spieler-Trade von den Washington Nationals geholt. Der hat in den letzten 5 Starts eine 0,82er ERA gehabt. Sonny Gray, der war als Frontline-Starter schon gebrandmarkt und wurde natürlich, Sonny Gray ist ein hervorragender Spieler, in seinen letzten 5 Starts ein 1,11er ERA. Das Bullpen, Garrett Whitlock, in seinen letzten 30 Tagen 0,68er ERA. Tyron Guerrero, auch aus der AAA hochgeholt, 0,87er ERA in den letzten 30 Tagen. Connelly Early hatte nur 2 Einsätze, 1,80er ERA. So geht das durch. Und das ist etwas, was mich komplett fasziniert, dass es nicht auf einem oder 2 Spielern beruht und auf ihrem Hotstreak, sondern dass jeder Spieler dazu beiträgt. Und das finde ich gerade das Faszinierende an dieser Red Sox-Serie.
Kein Widerspruch. Ja,
kein Widerspruch. Also wie gesagt, ich möchte da jetzt das... Keine Ahnung, war ich zu streng beim Pitching? Ich habe halt gesagt,
jeder Pitcher, der einen über 3er ERA hat, sagst du, ja, ist okay. Bei 3,15 oder so.
Mit. Nein, also, und ich habe ja gesagt, das Relief-Pitching ist im Moment unantastbar.
Ja.
Ne, muss man ja.
Rollins Chapman macht sagen, das ein oder andere Spiel ein bisschen spannend. Wenn man das
sagen, ja, aber tatsächlich. Nur mit Balls and Strikes.
Ja.
Also es ist ja von seiner Win-Loss-Statistik her nicht ablesbar, dass er halt ein bisschen, ich würde es mal Kontrollprobleme nennen, halt, ne? Dass er halt sehr viele Pitches outside wirft und ein bisschen Probleme hat, die Platte zu treffen. Aber wenn es drauf ankommt, kommt dann schon wieder ein guter Pitch, ne? Mhm. Und dann kannst du auch sowas haben wie, wer war es jetzt? Wer hat gegen die Orioles das erste Spiel gepitcht? Als Starting Pitcher?
Sonny Gray.
Nee. Dann das Spiel davor.
Ich gucke gleich nochmal nach. Kannst du mal weiter sprechen?
Du hast in den ersten 3 Innings, glaube ich, 8 Ks. Und
Peyton Tolley.
Genau. Hm? Peyton Tolley. Und dann denkst du dir halt so, okay, Peyton Tolley ist on track for 24 Strikeouts. Okay.
Ja.
Nein, das, wie gesagt, es macht im Moment, macht es unglaublich viel Spaß. Und es, was mich halt wirklich anzündet, als Fan und als jemand, der das dann genießen kann, ist diese unfassbare Atmosphäre in Fenway Park in den letzten Innings. Wenn du tatsächlich Playoff-Atmosphäre hast, wenn alles steht, das ganze Stadion steht, da ist dann auch niemand mehr oder hat ein Bier vor sich, sondern es ist halt richtiger Sport und ein
das
richtiges...
Spiel gegen die Orioles, das letzte jetzt war
das Stadion einmal auf links gedreht. Mhm. Und dazu hast du dann noch so völlig surreale Sachen, wie auf einmal haben wir Emotionen in der Red Sox Booth. Mhm. So, was? Ich meine, ich will mir ja gar nicht vorstellen, wenn O'Brien halt wirklich mal anders als Golf kommentieren würde. Ne? Aber es macht so unglaublich viel Spaß, diese Spiele zu sehen. Und wenn dann wirklich auch noch diese Dramatik da ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Hörer schon da sitzen und sagen, boah, halt's Maul, ich kann's nicht mehr hören. Nein, aber ja, mein
vielleicht
Gott,
mal der Blick von
lass
außen.
Lass mich doch mal einen Fan-Moment haben.
Ja, der mach Blick mal. Von außen, also was... Vor der Saison waren wir sehr positiv gestimmt, was die Red Sox angeht. Also ich selber habe ja gesagt, sind in der Lage, die Division zu gewinnen, weil ich fand, das Team war gut zusammengestellt. Und dann gab es aber diesen sehr schlechten Start, kann man das so nennen? Doch, darf man so nennen, ne? Wirklich sehr schlechten Start.
Miserabler Start. 32-46, da kannst du nicht mehr von
Mediocre
Start sprechen.
Genau, und das halt so. Und ich glaube, jetzt hat dieses Potenzial, was in der Mannschaft drin war, haben sie jetzt gezeigt. Ich weiß noch nicht, wo die Ceiling ist. Also ist das jetzt schon die Leistung, die sie im Moment bringen? Ist das das, was sie quasi können? Ist es das, was maximal möglich ist? Kann ja gar nicht sein. Es kommen ja eventuell noch Spieler zurück, die das nochmal wieder verbessern. Ne? Also Roman Anthony fehlt an allen Ecken und Enden, obwohl es diesen W14 gibt. Also es steht ja außer Frage, dass der unfassbar wichtig für die Lineup ist. Das Gleiche gilt ja für Garrett Crochet dann fürs Pitching. Was ich eben empfinde, es wirkt eben nicht so, dass ein Spieler das alles trägt. Und das macht es so enorm wichtig, weil du eben dich nicht auf einen Spieler nur verlassen musst, der komplett durchdreht und Megastatistiken hat, sondern es ist jeden Tag ein anderer. Es ist auch mal eben, wie du vorhin gesagt hast, Andreas, diese Defensivleistung. Also es geht so komplett durch. Es ist nicht ein Teil, der jetzt gerade... Das macht, was ich von den Red Sox auch erwartet habe, muss man ja ehrlich gestehen. Und es sind auch Siege dabei, die so dominant wirken, die eben nicht nur glücklich sind. Ne? Also du brauchst in so einer 14-Serie natürlich auch mal Glück. Ne? Habt ihr auch gehabt, keine Frage. Aber es waren auch viele Siege dabei, die dominant sind. Und ganz wichtig, es waren eben nicht nur Spiele gegen die Angels, sondern es waren richtig gute Teams dabei. Gerade die Serie gegen die Rays und gegen die White Sox möchte ich da hervorheben. Das ist ein Statement, auch für die American League. Achtung, wir sind die Red Sox. Ihr könnt zwar da oben sein und ich glaube, die 6,5 Spiele zu den Tampa Bay Rays wird noch ganz schwer aufzuholen. Ne? Alles okay. Aber kommt erstmal zu den Playoffs, dann sind wir da. Und wir haben euch gezeigt, dass wir euch besiegen können und wir können euch nicht nur knapp besiegen, sondern wir schlagen euch auch mal 10-0 oder 8-1. Na, jetzt bei den White Sox. Und das, finde ich, macht das Ganze so... ja, sogar nachhaltig, würde ich sagen. Also das Team ist durch diese Serie, hat sich zu sich zurückgefunden und hat nachhaltig bewiesen, dass sie in der Lage sind, Playoff-Baseball zu spielen. Weil das muss man ehrlich gestehen, die Stimmung war doch wie in den Playoffs, ne? Also
Also hast du uns so die letzten 15 Minuten nicht zugehört?
Ja, doch. Also deswegen, ne, das ist also, das finde ich so beeindruckend. Und dazu kommt auch noch, wenn man sich mal die letzten, vor 4 Wochen mal angeguckt hat, da gab es Sonny Gray, Aroldis Chapman, die wirkten in den Kommentaren schon, die sind weg.
Ja.
Weil
ja.
Die Red Sox eben nicht in Contention sind dieses Jahr.
Sonny Gray hat vor 4 Wochen gesagt, er könne sich vorstellen, seine No-Trade-Klausel Klausel hinüberzuwerfen.
Teufel wird er tun jetzt.
Teufel also, wird er tun.
Das und, also, und das kommt ja noch dazu. Das heißt, was fehlt der Line-Up? Das haben wir von vornherein gesagt, es fehlt Power. So, du könntest jetzt sogar überlegen, dass du dir Power dazu holst. Du musst es aber auch nicht machen. Und diese Situation finde ich einmalig. Na, du musst jetzt nicht dringend etwas tun, denn es kommen ja noch Spieler zurück also wir gehen auch davon aus, dass Roman Anthony nochmal zurückkommt. Der steht auf der 60 IL, aber ist ja noch nicht Saison aus, ne?
Nee, ist noch nicht so.
Na, also das ist ja noch nicht, genau, dann hast du Marcelo Meyer noch, Trevor Story und Tristan Casas, die jetzt da sind, aber die werden ja alle zurückkommen. Und die werden
leider. Tristan Casas weiß ich nicht. Der hat so eine Rippenverletzung. Das sieht nicht gut aus.
Okay. Aber auch da, ne, es kommen ja Spieler zurück. Das heißt, du musst noch nicht mal was auf der Trade-Deadline machen. Du kannst es tun. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert.
Ich möchte einen Spieler noch hervorheben, den ich als den heimlichen MVP dieses Comebacks sehe. Und dieser Erfolg hat viele Köpfe, aber Wilson Contreras scheint zu den Boston Red Sox zu passen wie Arsch auf Eimer. Der hat vor 2 Wochen gesagt, ein Scheiß wird er tun, dass er die No-Trade-Klausel wegwirft. Er sagt, er möchte gerne bei den Red Sox bleiben, er fühle sich dort wohl. Und der Spieler ist der ist ein Emotional Leader in allen Facetten des Sports. Der lässt sich abwerfen, der geht in den Clinch mit den Gegnern, der schlägt Home Runs, er hat 22 Home Runs in dieser Saison bislang. Runs, ja. 24 sind sein Karriere-High. Ja. Der macht mit diesem Green Monster, was er möchte. Das ist eine Liebesheirat zwischen Wilson Contreras und den Red Sox. Und der
passt wie Arsch auf Eimer, ne?
Genau.
Also wirklich, das,
der Mark van Bommel der Red Sox.
Nee, besser. Mark van Bommel war nie so ein guter Fußballspieler, wie Wilson Contreras Baseballspieler ist. Also das kommt ja noch dazu. Und ich finde, du hast ja immer so ein Emotional Leader kann ja auch einfach auf der Bank sitzen und das Team von dort aus anfeuern. Ne? Wir haben so Spiele, die wichtig für die Chemie im Team sind. Aber er macht eben auch noch offensiv mit. Ne? Also er ist eben auch mit dabei. Also beides. Und das finde ich auch, ja. Ich wüsste im Moment auch keinen besseren Spieler in dem Kader als ihn oder wichtigeren. Ne? Und dann ist es eben MVP des Teams, definitiv.
Jetzt so werden sie wahrscheinlich die nächsten 5 verlieren.
Sei jetzt still! Hör auf damit!
Das wäre meine letzte Frage zu den Red Sox. Das wäre jetzt auch meine letzte Frage. Ne? Also es wird ja irgendwann wieder ein Spiel verloren werden.
Nein.
Also du wirst nicht durchgängig verlieren. Ich glaube
aber, mit 114-48 gehen wir in die
We might never lose another game.
Okay. Und jetzt wachen wir alle wieder auf und putzen uns die Zähne und gehen frühstücken. Nein, auf jeden Fall die jetzt hat er mich durcheinander. Achso, genau. Ich glaube aber, diese Serie, die hat eben, was ich vorhin meinte, nachhaltig das Team verbessert. Also es wird nicht so sein, dass ihr.
Wow.
Wenn, also. Ja, das bleibt.
Ich finde, du sollst einen Doppelpass.
Der Hot Take des Tages.
Ja, ich glaube, das bleibt. Das ist nicht, was kurzfristig ist.
Herr Schweinsteiger.
Was es vor allen Dingen gebracht hat, ist ein neuer Ausblick auf diese Restsaison. Es wird jetzt darüber nachgedacht, Leute dazu zu holen, statt in irgendeiner Weise sich von Verträgen zu trennen. Ja. Selbst wenn man jetzt ein 500er Baseball über die nächsten Wochen spielt, wird man in Contention bleiben um die Wildcard-Plätze. Das ist alles jetzt erstmal wieder quasi auf Null gesetzt worden und man ist jetzt wieder mit dabei in der Verlosung rund um die Playoff-Plätze. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste an diesem Winstreak gewesen.
Was meinst du, wie sich gerade Craig Breslow fühlt?
Ja.
Ja. So, glaubst du, der passt noch durch irgendeine Tür im Moment? Und glaubst du, dass, wenn er durch Boston schlendert, einzelne Bauarbeiter ihren Helm ziehen und sagen, es tut uns relativ leid, was wir die letzten
er kann so machen.
drei Monate
mit beiden Mittelfingern
in unserem Facebook geschrieben haben, Herr Breslow. Sorry, darf ich Ihnen ein Sandwich ausgeben?
Ja.
Und das, was Florian eben gesagt hat, ja, diese Serie hat halt enorme Auswirkungen auf, und zwar eine Kurzfristigkeit, wie du gesagt hast, auf die Trade-Deadline und halt auch eine Langfristigkeit, weil sie halt komplett in Contention sind und weil sie diese Stadt und diese Fans umgedreht haben. Mhm. Es war ja eine sehr negative Stimmung, ne? Als wir
selbe Team.
Genau. 14 Spiele unter 500 auf einer Stufe mit den Mets, wo du denkst, so, oh mein Gott, hier geht gerade alles den Bach runter und es wird ein Fire Sale geben und dann sind wir in einem 5 Jahre Rebuild-Plan auf einmal drin, was du in Boston halt relativ schwierig verkaufen kannst. Mhm. Und dieser Turnaround, der jetzt geschafft wurde, der ist für die Emotionalität und für diese Franchise halt in einem Maße wichtig. Ich glaube, das kann man noch gar nicht abschätzen. Also es ist, ja, ich meine, du siehst es doch bei uns und wir sind ein paar tausend Kilometer weg aus Boston. Mhm. Na, wie mag sich das denn für Leute anfühlen, die eine Dauerkarte haben?
Ja. Ja, also ja, das Stadion ist jetzt wieder ausverkauft die ganze Zeit. Ne? Diese ganzen Bandwagon-Fans.
Am Ende waren es die Schotten.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich waren es die Schotten.
Am Ende waren es die Schotten, die dann gesagt haben, so, jetzt machen wir hier mal Stimmung. Und dann haben die sich anstecken lassen.
Ja. Ja. Die Red Sox auf jeden Fall sind jetzt bei 51 und 48 und sind auf dem eigenen oder auf dem dritten Wildcard-Platz. Und sind nicht mehr weit weg davon, und das muss man dann auch sagen. Sie sind im Moment 4,5 Spiele von den New York Yankees weg, das war auch schon mal deutlich schlimmer. Und sie sind noch 6,5 Spiele hinter den Tampa Bay Rays, die sie gerade gesweept haben. Und bevor wir über weitere Teams sprechen, können wir ja gleich mal in der American League East bleiben, weil es gibt eine weitere große Geschichte rund um die New York Yankees. Aaron Judge ist auf die 60-Day-Injury-List gesetzt worden. Wer die Anspielung jetzt von mir verstanden hat, ne? ist auf jeden Fall auf die 60-Day-Injury.
Single A oder Double A?
Nein, dann hast du es nicht verstanden. Nee.
Ich habe es auch nicht verstanden, das macht aber nichts. Ich sag's lieber nicht.
Es gibt einen sehr, sehr großartigen Sketch von Key and Peele, der Substitute Teacher. Und da spricht jemand die Namen der Schüler falsch aus. Und der sagt Aaron. Und jedenfalls, Aaron Judge hat eine gebrochene Rippe und niemand hat geglaubt, dass das so lange dauern würde, bis er wieder da ist. Seit dem 31. Mai ist er weg und Judge hatte ein 2,48er Batting Average mit 17 Home Runs, aber nur einen einzigen Home Run in seinen letzten 18 Spielen, bevor er auf die Injury List gesetzt worden ist. Jetzt ist er auf die 60-Day Injury List gesetzt worden, kann nicht vor Ende Juli wieder aktiviert werden. Die Yankees haben, seitdem Judge auf die Injury List gesetzt worden sind, ist eine Bilanz von 19-21. Das heißt wirklich, wirklich Mittelmaß. Sie brauchen Aaron Judge zurück wie kaum ein anderes Team, einen anderen Spieler. Axel hat Verschwörungstheorien dazu.
Nö, ich habe jetzt keine Verschwörungstheorie. Ich glaube,
du hast eben schon die Airquotes gemacht, die man sehen konnte.
Ja, das konntet ja nur ihr sehen,
ja, genau.
Nicht die Hörer. Aber vielen Dank, dass du mir schön das Messer in den Rücken stichst. Nee, Verschwörungstheorien ist da zu viel, aber so fangen alle guten Geschichten an. Mhm. Also erstmal ist diese 60 Tage ist für mich eine Sache, wo ich aufhorche, wo ich sage, wenn die den jetzt Anfang August reaktivieren wollen, dann hättest du das nicht gebraucht. Dann nimmst du dir auch die 15 Tage. Dann hast du gesagt, ja, aber es geht um Rosterplatz und es geht um den 40-Mann-Roster. Und ich verstehe die Mechanik dahinter. Ich verstehe, dass die New York Yankees sagen, okay, wir wollen unseren 26-Mann- und den 40-Mann-Roster halt gefüllt haben. Deswegen setzen wir dich jetzt auf die 60 Tage. Und wenn wir dich am 3. August reaktivieren können, dann bauen wir halt wieder um. Dann optionen wir dann halt den Menschen aus dem Roster wieder raus. Diese Mechanik verstehe ich und diese Überlegung verstehe ich auch. Ich glaube nicht, dass die New York Yankees das mit Aaron Judge gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es da um eine reine Roster-Mechanik geht, weil die Leute, die dann in den Roster eingesetzt worden sind oder dieser eine Mensch, den sie dann mit einem Minor League Contract irgendwie gebunden, nee, der war schon in der Organisation, aber hat dann jetzt irgendwie den
Bradley
Hannah. Ja, also. Genau, hat dann jetzt irgendwie den Vertrag bekommen für den Rosterplatz. Das ist ja kein Faktor, ne? Das ist ja niemand, den du jetzt einsetzt. Darum, ja, den kannst du auch relativ zügig wieder aus dem Roster rausnehmen, ohne dass es jemanden stört, verstehe ich. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Yankees das gemacht hätten, wenn es um Aaron Judge geht, weil diese 60 Tage implizieren ja eigentlich, dass mehr ist. Das bedeutet, wenn wir uns die 150 Sports Talks, die es in New York gibt, anhören, wenn wir uns die Tabloids anschauen, jeder redet über Aaron Judge und jeder redet darüber, was ist mit der Rippe und warum haben sie ihn jetzt auf die 60 Tage gesetzt, und dieses Gegenargument, ja, es geht nur um Roster, wird ja nicht nur von mir nicht so richtig abgekauft, sondern auch von ein paar Writern und von ein paar Hosts, die dann halt sagen, glaube ich nicht richtig dran. Zudem ist Aaron Judge jemand, der für die New York Yankees mehr ist als ein Baseballspieler. Aaron Judge ist ein Symbol im Moment für die New York Yankees. Aaron Judge ist der Derek Jeter der 2020er Jahre. Aaron Judge ist jemand, wo die Leute mit dem Trikot durch die Gegend laufen. Aaron Judge ist jemand, der Spiele verkauft, und diese 60 Tage implizieren immer eine Unsicherheit. Kommt er wieder? Werden wir in dieser Saison nochmal sehen? Kommt er im August wieder? Kommt er vielleicht erst zu den Playoffs wieder? Und was ist mit ihm? Wie fit ist er? Und wenn es da keine Urgency gäbe von den Yankees, wenn also tatsächlich gesagt würde, ach, es ist alles nicht so schlimm, der ist Anfang August wieder da, dann macht dieser Move, ihn auf die 60 Tage zu setzen, für mich aus emotionaler, wirtschaftlicher und kommunikativer Sicht keinen Sinn. Und deswegen glaube ich halt, dass da mehr ist. Deswegen glaube ich halt, wir werden den nicht Anfang August wiedersehen. Und wenn ich dann lese, ey, er hat noch nicht mal mit Upper Body Training angefangen, er hat noch nicht mal geschwungen, er ist überhaupt nicht in einer Verfassung, dass du sagen kannst, er kann in 7 Tagen wieder Baseball spielen, dann kommt das für mich noch dazu. Und deswegen war meine, so wie du gesagt hast, Verschwörungstheorie, war ja, dass es Season Ending ist.
Ich muss da teilweise unterstützen dann auch. Also ich verstehe auch, Roster muss, alles klar. Aber wenn sie jetzt gesagt hätten, wir machen das, damit er jetzt für die Zeit, die ja noch auf der IL ist, dieses bis Ende Juli ist in 9 Tagen. Er wird ja in 9 Tagen nicht so fit sein, dass er, wenn er von der 60 runterkommt, dass er gleich wieder spielen kann. Also ich habe mir sogar aufgeschrieben, wir machen uns Sorgen um Aaron Judge. Also in dem Sinne, weil ich glaube auch, dass da, also du musst ja erstmal wieder fit werden. Du kannst ja nicht unfit in ein Baseballspiel gehen. Und da würde ich mir als Yankees-Fan gerade Sorgen machen. Hätten sie, und das Roster brauchen sie natürlich. Also den Spot müssen sie freigeben, das verstehe ich auch. Aber ich mache mir auch mehr Sorgen darum, dass der überhaupt noch mal zu 100% zurückkommt dieses Jahr. Weil ja, er wurde ja noch mal, wenn ich das richtig gelesen hatte, sogar noch mal geröntgt. Ne? Also es wurde ja noch mal untersucht, was denn da nun wirklich kaputt ist. Und das hat mich auch aufhören lassen.
Also vielleicht habe ich auch Axel komplett falsch verstanden, als ich ihn.
Wir verstehen ihn immer falsch. Oh, er ist wieder zurück.
Vorsichtig. Als ich ihn mit fiesen Worten beschimpft habe, mit meinen Sprachnachrichten vor ein paar Tagen.
Was ist denn los?
Nein. Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, weil auch ich glaube, dass diese Verletzung durchaus dazu führen kann, dass er in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden kann. Dieser 60-Tage-Move. Ist einfach, ich glaube auch nicht, dass der Ende Juli wiederkommt. Ich glaube nicht, dass er Anfang August wiederkommt. Ich glaube eher, wenn er zurückkommt, dass es eher September wird, dass er noch Rehab-Games braucht, etc. Der wird vor September, glaube ich nicht, dass der da zurückkommen wird. Worum es mir ging, ist, dass ich nicht mehr dahinter vermute, dadurch, dass er jetzt auf die Injury-List gesetzt worden, als dass man gesagt hat, okay, der kommt nicht so schnell wieder. Jetzt können wir den Kader, den Rosterplatz auch anders besetzen. Und das war mit Hannah Bradley. Und natürlich ist Hannah Bradley kein oder Bradley Hannah ist kein, der Hannah, Der, also ein gediegener.
Er ist Sofen.
Der Bradley Hanner ist kein Faktor, aber er ist jemand, der Innings nimmt und der Innings für die Yankees nimmt, damit sie vielleicht ihr Bullpen anders entlasten können. Dieser Move auf die 60-Day-Injury-List war eine reine technische Prozedur, damit man in die Lage kommt, jemand anderen ins Team zu holen.
Aber das machst du nicht als Yankees.
Das machst du als Yankees,
wenn du weißt, Aaron Judge nicht.
Na, wenn Aaron Judge Anfang August wiederkommt, dann hättest du ihn immer noch auf die 60-Day-Injury-List setzen können, weil er dann Anfang August wieder eligible ist, zurückzukommen. Das ist ja rückwirkend auf die 60-Day-Injury-List.
Genau, es ist ja jetzt rückwirkend gemacht worden.
So.
Genau. Das heißt, er ist ja nicht ab jetzt 60 Tage. Also,
genau.
Aber trotz allem, also ich weiß nicht, ob September überhaupt wird, weil Rippe ist echt nicht einfach und
die muss ja wahrscheinlich also erst noch gedruckt werden, die Rippe, die Aaron Judge neu eingesetzt
hat. Wer mal einen Rippenbruch hatte, der weiß, was das für fiese Schmerzen sind. Ne? Und dass man kaum atmen kann und so weiter. Also
Rippe ist wirklich an Sport überhaupt nicht zu denken. Ne?
Ganz finster, genau. Und dann so ein Sport, wo du dich die ganze Zeit hin und her stretchst mit beim Schwingen. Und er braucht, also wenn einer eine Rippe braucht, dann Aaron Judge. Ich möchte allerdings, bevor, also wir müssen uns jetzt nicht mehr über technische Dinge, was diese 60-Day-Injury-List ist, streiten oder besprechen. Was ich nur sagen möchte ist, dass dieses Team äußerst mittelprächtig ist ohne Aaron Judge. Und Ben Rice kann nicht alles machen hier in diesem Jahr, beziehungsweise kann nicht alles machen, um dieses Team aufzufangen. Und da können wir wieder den Umkehrschluss zu den Red Sox bringen. Es müssen andere nach vorne kommen und es müssen andere die Leistung bringen. Aber das ist gerade in der Offensive im letzten Monat, seitdem er ausgefallen ist, sowas von mittelprächtig, was die Yankees abgeliefert haben. Wenn ihr euch mal die Zahlen der letzten 30 Tage anguckt, die sind gruselig. Und dass sie damit dann noch Spiele gewonnen haben, liegt dann eher an ihrem fantastischen Pitching, das sie haben.
Mhm. Ja. Also es ist nicht unrealistisch. Irgendwo hatte ich was uns die zweite Saison oder nach dem All-Star-Break noch bringen könnte. Und da hat irgendein Writer bei ESPN, glaube ich, gesagt, dass die Red Sox noch die Yankees überholen werden. Und das ist im Bereich des, also das ist ja nicht mal mehr unmöglich, ne? Vor 3 Wochen undenkbar. Jetzt ist es, ja, 2,5 Spiele. Habt ihr noch eine Serie gegen die Yankees?
Ja, wahrscheinlich, ne?
2 noch, glaube ich.
2 noch.
Also auch da wieder, ne? Das spricht alles dafür. Und dann kommt von hinten, was die Wildcard-Plätze angeht, ist der Druck ja jetzt noch nicht so hoch von anderen Teams. Also wir haben Seattle 1,5 Spiele dahinter, hinter den Red Sox. Die Orioles haben ein bisschen angezogen. Aber das sind ja alles Teams, also Orioles, Twins, die habe ich jetzt nicht so auf der Karte, dass sie jetzt auch nochmal so eine, keine Ahnung, ne, 10-Siege-Serie hinlegen. Ja gut, die Astros darf man nie abschreiben, aber die sind dann auch schon 4 Spiele weg. Ne? Also es ist, selbst wenn ihr jetzt einen 500er Ball bis zum Ende spielen würdet, glaube ich, wäre Seattle der größte Konkurrent, den ihr euch vom Leibe halten müsstet, um in die Playoffs zu kommen.
Und gegen ich habe gerade mal geguckt, es gibt tatsächlich nur noch eine 4-Spiele-Serie.
Auch gerade gesehen, ja. Ein Spiel müssen sie nachholen, Ende August gibt es nur eine 4-Spiele-Serie. Genau. Mhm. Ja.
Kann schon relativ bedeutend dann sein, ne?
Ja. Bis heute der Hot Take Master
auf jeden Fall, oder?
Vielleicht wird es wichtig,
aber nur vielleicht.
kann ja sein.
Ja. Ich hätte gedacht, dass ihr jetzt das erste Spiel, wenn wir jetzt, also ne, gegen die Orioles, weil die auch gut drauf waren, die letzten, die letzten 10 Tage sind die Orioles ja auch gut drauf. Ich hätte wirklich gedacht, okay, gegen irgend so ein Blödsinnsteam verliert, wird die Serie gestoppt. Ne?
7 Spiele jetzt in Folge gewonnen, auch die, bei denen scheint die Sonne eher wieder. Ja. Und die sind wieder im Thick of the Race, dieses Wildcard-Rennens. Sie sind momentan, wie viele Spiele sind so raus? Sind im Moment 3 Spiele draußen,
3 Spiele,
das zweite Team. Und das ist eine tolle Überleitung, Florian, weil die Baltimore Orioles haben in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie den Vertrag von Kyle Bradish um 5 Jahre verlängert haben. Sie nehmen ihm 2 Jahre aus seiner Arbitration raus und 3 Jahre aus der Free Agency. Er ist schon 29 Jahre alt und sie haben ihm eine 5-Jahres-Vertragsverlängerung zugutekommen lassen, 5 Jahre für 90 Millionen Dollar. In diesem Jahr hat Kyle Bradish in 19 Starts einen 3,61er ERA gehabt. Er hatte eine Tommy John Surgery 2024, das ist die erste Saison, in der er wieder zurückgekommen ist. Und in den 5 Major League Saisons mit den Orioles hatte er bislang einen 3,50er ERA 2000, genau, in diesen 5 Saisons, die er für die Orioles gepitcht hat. Er war 2018 ein Viertrunden-Pick der Los Angeles Angels und ist dann im Trade gegen Dylan Bundy dann zu den Orioles gegangen. Also, was hättet ihr haben können, ihr LA Angels? Mal wieder Teil 753.
Tatsächlich.
Ja, ist ein No-Brainer, oder, Florian?
Ja, absolut. Absolut. Gerade, du hast die Statistiken genannt und dann ist das für das Geld auch, finde ich, völlig in Ordnung. Also es ist ja nicht nur, dass du einen guten Spieler bekommst, du gibst auch meines Erachtens nicht zu viel für ihn aus. Und toller Move. Zeigt ja auch, dass zeigt für mich auch, dass bei den Orioles jetzt auch nicht irgendwie ein Fire Sale ansteht, wenn du solche Verpflichtungen jetzt machst.
Nee, aber ich möchte gerade einmal die Injury List von den Baltimore Orioles ansprechen, weil denen gehen die Catcher komplett aus. Sowohl Samuel Basayo als auch Adley Rutschman sind momentan auf der Injury List. Die müssen im Moment ihren dritten Catcher mit rannehmen. Dazu haben sie mit Chris Bassett einen Starting Pitcher auf der Injury List. Keegan Aiken, Felix Bautista, Colin Selby und Ryan Helsley. Quasi das komplette Bullpen ist auf der Injury List. Ryan Mountcastle ist dort. Jordan Westberg ist drauf. Die haben es nicht einfach in den letzten Wochen gehabt und müssen dann mit den anderen jungen Leuten müssen sie im Moment das ganze Schiff wieder in Fahrt bringen. Und das machen sie meiner Meinung nach gerade jetzt in den letzten Wochen sehr gut. Die Baltimore Orioles sind durchaus geknechtet worden in den letzten Wochen, was Verletzungen angeht.
Ja, absolut. Aber trotz alledem, eben diese Siegesserie hat, glaube ich, auch dort sehr gut getan. Ne? Dass also klar ist, das Team ist wirklich nicht schlecht. Ist gut, ne? Ich liefere heute ab.
Ja, heute lieferst
du. Wahnsinn.
Wahnsinn. Wo wir gerade noch in der American League sind, dann können wir gerade noch über ein, zwei andere Teams sprechen. Ich würde gerne noch über die Seattle Mariners sprechen. Die Seattle Mariners sind im Moment in der im Wildcard-Rennen 1,5 Spiele hinter den Boston Red Sox. 51 und 51. Und ein Spieler, über den wir letztes Jahr fast in jedem Podcast gesprochen haben, das ist Cal Raleigh. Und Cal Raleigh hatte letztes Jahr eine unfassbare Saison. Dieses Jahr hat er auch eine unfassbare Saison. Eine unfassbar schlechte Saison. Es gibt einen sehr, sehr netten Blue Sky Post, den ich gestern Abend gesehen habe vom MLB-Writer Sam Miller. Der hat geschrieben: Whatever day this year that you remember thinking, man, what happened to Cal Raleigh? He's been terrible. Since that day, he's been worse. Das ist wirklich die komplette Saison gewesen. Ja. Er hat in dieser Saison 10 Home Runs, 7 Doubles. In dieser Saison, Cal Raleigh, der hat letztes Jahr 60 Home Runs geschlagen. Yeah. Und hat die komplette Offensive der Mariners getragen.
Aber vorgestern Grand Slam.
Vorgestern Grand Slam, weil die Cincinnati Reds vorher einen Intentional Walk hatten und gesagt haben, lieber Cal Raleigh.
Vor allen Dingen, also seine Saisons bei den, also seine Karriere ist ja jetzt nicht so durch so schlechte Saisons wie in diesem Jahr irgendwie gekennzeichnet. Ne? Er war immer ein guter Catcher, defensiv sowieso und offensiv auch karrieremäßig immer. Ja, du hast ihn auf der Catcher-Position und der hat trotzdem offensiv was geliefert. Ne? Also alle Saisons davor, bis auf die, wo er wahrscheinlich verletzt war oder reinkam, hat er über 20 Home Runs immer geschlagen. Er hat auch immer einen vernünftigen OPS gehabt und die Ausnahme halt letztes Jahr mit diesem wirklich sehr guten. Aber er ist ja von seinem Karriere-OPS jetzt auch weit weg. Na, also er hat eine Karriere-OPS von 774 und ist jetzt bei 574, also 200 Punkte schlechter. Und das ist was. Ne? Sein Wins Above Replacement war die Jahre immer 3, 4, letztes Jahr 7. Der ist jetzt bei minus 0,2. Das heißt, du kannst ihn eigentlich auf der Bank lassen.
Ja.
Und das ist schon.
Die Reds denken sich, wir walken intentional den Wetter vorher, damit wir zu Cal Raleigh kommen. Ja. Dann hat er das mal bestraft. Aber vor diesem Spiel hatte er in seinen letzten 38 Spielen 5 Extra-Base-Hits. 2 Home Runs, 3 Doubles seit dem 28. April. Das ist einfach eine gruselige Statistik, dass der überhaupt nichts auf die Reihe bringt. Und dass die Mariners trotzdem bei 51 und 51 sind und noch lange nicht raus sind aus dem Wildcard-Rennen, das liegt natürlich an ihrem fantastischen Starting-Pitching, das sie jetzt schon seit Jahren haben. Aber es liegt auch daran, dass er seine Leistung aufgefangen ist von anderen, von Randy Arozarena zum Beispiel, von Josh Naylor, auch von Julio Rodriguez, der in dieser Saison offensiv okay Zahlen.
Der ist jetzt auch wieder weg, ne? Der auch von der IL runter ist.
Ja, genau.
Also das kommt ja noch dazu, dass der auch ein bisschen verletzt war. Ne? Nicht lang, aber ja.
Es gibt einen einzigen Spieler, der die gleichen At-Bats hat oder die gleiche Anzahl an At-Bats hat in dieser Saison wie Cal Raleigh und der eine ähnlich schlechte Statistik hat. Und das ist der Shortstop der Rockies, Ezekiel Tovar. Und der wirklich kein guter Baseballspieler ist. Der defensiv auch so seine Mangel hat. Aber es gibt drei Spieler in der Liga, die eine schlechtere Slugging-Percentage als Cal Raleigh in dieser Saison haben, die gleiche Anzahl an At-Bats haben. Das sind Stephen Kwan, Jacob Mercy und Nassim Nunez. Mit denen muss man im Moment Cal Raleigh vergleichen. Und das ist nach der letzten Saison, wo er alles getroffen hat, wo er wirklich alles getroffen hat, ist das atemberaubend. Also letztes Jahr eine der besten Offensivsaisons, die wir je gesehen haben. Dieses Jahr eine der schlechtesten Offensivsaisons. Also, ist Wahnsinn.
Ich muss da jetzt reingehen,
bitte,
weil das ist mir zu eindimensional. Ja, Cal Raleigh hatte in der letzten Saison eine absolute MVP-Saison. Da haben wir oft drüber geredet und wir haben uns ja auch den Mund fusselig darüber geredet, dass er nie MVP werden kann, weil er bei den Seattle Mariners ist und weil er Cal Raleigh ist und weil er nicht Aaron Judge ist, obwohl er es eigentlich verdient hätte. Jetzt ist er dieses Jahr offensiv tatsächlich in einem Slump-Jahr. Da gibt es nichts schön zu reden. Es ist komplett richtig. Trotzdem ist er immer noch ein unglaublich wertvoller Bestandteil der Seattle Mariners, weil er einfach noch ein sehr, sehr guter Catcher ist.
Minus 0,2 Wins Above Replacement.
Das ist falsch. Da bist du nicht im Fielding.
Also, das Defensive habe ich hier nicht.
Auf einmal ist das Fielding wichtig.
Ja, klar, ich relativiere doch.
Ja, ja, mach so.
Ich relativiere doch und sage, der ist immer noch defensiv ein wichtiger Faktor. Ja. Es gibt diese wunderbare Statistik des Range-Faktors im Baseball, der aussagt, wie viele erfolgreiche Plays hat ein Defensivspieler in 9 Innings. Und Cal Raleigh führt da die Statistik der Seattle Mariners mit einer knappen 9, ich glaube 8,81 habe ich eben nachgeguckt, führt er diese Statistik immer noch an. Die Seattle Mariners würden Spiele verlieren ohne Cal Raleigh. Und mir kommt dieser Fokus auf, ja, jetzt hat er keine Home Runs geschlagen und jetzt, wo ist er hin, bla bla bla, kommt mir ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. Das ist immer noch ein guter Spieler und lasst ihn halt mal ein Jahr nicht treffen. Fucking hell.
Ja,
ich habe nichts gegen Cal Raleigh, einige meiner besten Freunde sind Cal Raleigh.
Ja, genau.
Aber es
hat sich aber schwer so angehört, ehrlich gesagt.
Nee, nein. Ich möchte einfach, und wir sind nochmal bei den minus 0,2 Wins Above Replacement. Das ist der Wert von Baseball Reference heute. Und ja, er ist nach wie vor ein guter Catcher. Aber wenn man mich da hinsetzen würde momentan, würde man die Catching-Leistung...
Wie viele Innings hockst du da?
Wie viele Innings kannst du hocken? Und vor allen Dingen, wann läufst du weg,
wenn 100 Meilen Fastball auf dich zukommt? Wann schlägst du dir auf den Kopf, Andreas? Um dem Umpire zu sagen, check das nochmal. Das habe ich anders gesehen.
Ich muss mal für ein paar Sekunden stehen.
Check mal gerade.
Können wir nicht einen Hocker hier hinstellen?
Knick, knack.
Ja, aber im Moment sieht es halt von dem Münzer
mal verfehlt. Lass doch Andreas erstmal ausreden.
Der Cal Raleigh war in den letzten Monaten oder in dieser kompletten Saison ein Loch in der Mitte des Lineups. Und das kann sich eine Franchise wie die Mariners, können sich das nur leisten, weil sie so extrem fantastisches Pitching haben. Und ja, da ist auch Cal Raleigh ein Teil davon, weil er als Catcher hinter der Platte steht und die Spiele managen muss für die Starting Pitcher. Das gebe ich alles zu. Aber er ist ein offensiv schwarzes Loch gewesen in dieser Saison bislang für die Mariners. Mehr sage ich doch gar nicht.
Ja. Gut.
Ich hätte es auch gern gehabt, dass er letztes Jahr MVP geworden wäre.
Ja.
Ne? Ja. So. Ich habe nichts gegen Kevin Horn, wirklich nicht. Ja.
Herrlich.
Ja. Ich habe noch eine Geschichte aus der American League.
Bitte.
Die Cleveland Guardians haben sich bei ihrem vorletzten Spiel gedacht, wir machen jetzt mal was Besonderes und schlagen 7 Home Runs in einem Spiel. Mhm. Unter anderem mit 2 Home Runs von Rhys Hoskins und 2 von Petey Halpin of all players, der bisher einen Saison-Average von 2,16 hat, hat 2 Home Runs in dieser Saison, die beide in dem gleichen Spiel waren. Ist ein Ergänzungs-Center-Fielder, der ja bei den Cleveland Guardians spielt. Gut, was soll ich großartig sagen? Gegen, was war's? Die Minnesota Twins, ne? Mhm. War dieses Spiel. Und das war durchaus spektakulär. Das war so ein Spiel, wo du sagst, oh, interessiert mich eigentlich gar nicht so richtig, aber da gucke ich mir mal die Highlights an bei 7 Home Runs in einem Spiel. Das war spektakulär und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Guardians jetzt auch auf den Geschmack gekommen sind und sich denken, ach, so ganz kampflos werden wir die Central doch nicht hergeben, weil die Guardians hatten jetzt auch 2 gute Wochen.
Ja.
Gute Serie gegen die Marlins gespielt, dann eine relativ durchwachsene Serie gegen die Pirates und jetzt die ersten beiden Spiele gegen die Twins gewonnen, 13-4 und 5-2. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Central jetzt noch mal so einen kleinen Run von den Guardians sehen können. Und vielleicht war dieses 7-Home-Run-Spiel ja so der Initialzünder, um zu sagen, wir greifen jetzt noch mal die Chicago White Sox an. Denn die Chicago White Sox machen mir ein bisschen Sorgen im Moment. Also gar nicht so sehr von den Ergebnissen her, aber von vom Auftreten her habe ich irgendwie so das Gefühl, so ganz traue ich ihnen nicht über den Weg. Ist vielleicht auch ungerecht, weil die White Sox eigentlich ja ahead of schedule sind. Die White Sox sind ja...
Genau, sind ein junges Team.
Ne, genau, die White Sox...
Haben sie die Konstanz.
Genau, und da habe ich im Moment so ein bisschen meine Zweifel dran, dass sich das tatsächlich bis in den September trägt. Aber ja... To be seen.
Und bei den Guardians vielleicht noch dazu gesagt, das Ganze machen sie gerade, obwohl José Ramírez auf der Injured List ist. Na, also diese Aufholjagd ist ohne ihn und jetzt denkt ihr diese Line-Up, so gut wie sie im Moment ist, mit José Ramírez dazu. Ne?
Wir müssen tatsächlich irgendwann mal, vielleicht machen wir das am Ende der Saison, wenn es ein bisschen ausgedünnter wird oder vielleicht mal in der Offseason, wir müssen mal die Injury-Statistiken der letzten Jahre uns angucken, weil es ist schon meines Erachtens sehr, sehr auffällig, wie viele Spieler und wie viele Impact-Spieler dieses Jahr auf der Injury-List sind.
Vor allem nicht nur Pitcher, wie die fliegen, finde ich, es fällt mir dieses Jahr auch auf.
Also Liga-übergreifend sind viele Spieler auf der Injury-List und mir kommt es auch so vor, ich habe jetzt die Statistiken nicht nachgeguckt und nichts vorbereitet dazu, aber mir kommt es so vor, dass auch sehr viel schneller 10 Tage und 15 Tage aktiviert werden als in den vergangenen Jahren. Du hattest in den vergangenen Jahren gefühlt für mich viel öfter diese Day-to-Day-Basis und mir kommt so vor, dass dieses Jahr sehr, sehr schnell auf 10 Tage und 15 Tage aufgestockt wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber vielleicht Ja, vielleicht muss man wirklich mal über die Belastung der Spieler noch mal nachdenken. Ich weiß es nicht.
Also es ist tatsächlich, ich habe ein ESPN in meinem Newsreader drin, sodass ich da immer Nachrichten kriege und es ist ganz viel. Ist on 10-Day IL, ist on 15-Day IL. Also das kann ich bestätigen. Ich habe auch das Gefühl, dass das sich, dass das mehr geworden ist, ja. Ich hätte noch was zu den Athletics.
Ja, da wollte ich auch
mitbekommen.
Ja,
dann fang du an.
Die Athletics haben jetzt zwei Spieler, denen sie eigentlich Vertragsverlängerungen zukommen lassen wollen würden. Shea Langeliers und Nick Kurtz. Und Shea Langeliers hat wohl einen Mehrjahresvertrag für $80 Millionen ausgeschlagen. Mhm. Und bei Nick Kurtz, Florian, scheint es auch sehr schwierig zu sein. Die Athletics momentan auf diesem Weg Richtung Contention, dass man sagt, sie ziehen 2 Jahre nach Las Vegas. Vielleicht ist dann wirklich ein konkurrenzfähiges Team da, haben so ein bisschen die ersten Hürden zu überwinden.
Ja, und das sind eben die beiden Topspieler, ne? Also Shea Langeliers hat die 80 Millionen abgelehnt, Nick Kurtz hat 130 Millionen abgelehnt. Finde ich, weil die Franchise haben mal gezeigt hat, dass sie einen Weg gehen wollen, ne? Also das ist ja jetzt das erste Mal, seit sie halt nicht mehr in Oakland sind, zeigen sie ja, dass sie mitspielen wollen weiterhin und nicht und auch Geld in die Hand nehmen. Und sie haben ja auch Spielerverträge verlängert oder Spieler dann entsprechenden Verträge gegeben. Aber diese beiden Cornerstones haben jetzt gesagt, nee, ich setze darauf, dass ich vielleicht woanders spielen kann und eine bessere Vertragsangebot in meiner Free Agency dann bekomme. Und bei Shea Langeliers ist das 2029 der Fall. Kurtz ist noch weit davon weg. 2031 wird er erst Free Agent. Und das macht es, finde ich, gerade bei Kurtz so bemerkenswert. Sie hätten ihm ja einfach dann die Jahre jetzt abgekauft. Ne? Die Arbitration-Jahre abgekauft. Und auch das wollte er nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Ace damit umgehen. Athletics, sage ich, Entschuldigung. Die Ace waren in Oakland. Wie die Athletics damit umgehen werden.
Laut Gerüchten sagt ja Nick Kurtz, wir haben jetzt schon gute Vorverkaufszahlen für 2028 für die erste Saison in Las Vegas. Deswegen möchte ich mehr haben. Und bei Shea Langeliers ist das vielleicht dann auch so. Und bei Langeliers könnte es sein, dass er wirklich zur Trade-Deadline dann nochmal den Club wechselt. Weil Starting-Catcher, die auch offensiv gut sind, die sind rar gesät. Cal Raleigh ist ja in dieser Saison nicht ganz offensiv so gut wie in den letzten Jahren oder wie im letzten Jahr. Deswegen werden Starting-Catcher mit Offensivpotenzial ja gerne gesucht. Aber wir können mal gerade darüber sprechen, die Athletics haben einen gruseligen Monat hinter sich. Wie sie einfach in den letzten Wochen diverse Male so sehr auf die Mütze bekommen haben. Und sie hatten vor ein paar Wochen eine Woche, in der sie in Las Vegas gespielt haben. Nicht im neuen Ballpark, sondern im AAA-Ballpark. Und seitdem scheint alles wirklich den Bach runtergegangen zu sein. Sie haben gegen die Marlins 5-12, 2-7, 8-9 verloren. Sie haben gegen Tigers 2-6, 1-6, 1-4 verloren. Dann verlieren sie gegen die White Sox 1-14, 0-1, 1-9. Dann diese Serie gegen die Nationals, wo sie das erste Spiel 23-4 verlieren, um am nächsten Tag 15-1 zu gewinnen und dann am dritten Spiel dann wieder 2-5 zu verlieren. Die haben in diesem Jahr haben sie so viele Runs kassiert, 453 gescored, 565 schon kassiert, minus 112 das Run Differential. Das ist atemberaubend, wie sehr die Athletics, glaube ich, auch darunter leiden, dass sie jetzt schon seit längerem in einem AAA-Ballpark spielen müssen.
Ja. Also das würde ich auch sofort als Grund angeben. Das ist ein AAA-Ballpark, das hat andere Windbedingungen, weil es nicht so ein großes Stadion ist. Mhm. Und das haben wir letztes Jahr ja schon gesehen. Und dann eben auch diese Spiele in dem AAA-Ballpark in Vegas, die haben ihn überhaupt, also das war marketingtechnisch wahrscheinlich alles gut, aber für die Spieler war das scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also das war wirklich, wirklich, wirklich übel.
Und trotzdem sind sie 2 Spiele besser als die Angels.
Ja, das ist aber auch, das ist quasi so, als wenn, ja, ja, klar. Und aber sie haben sich damit jetzt, ne, wenn man nochmal darüber nachgedacht hätte, Mensch, wie gehen wir jetzt die letzten, ne, nach dem All-Star-Back weiter, da haben sich jetzt komplett rausgespielt, ne? Sie sind zu weit weg von allem jetzt. Und wieder eine verlorene Saison, aber sie zeigen ja, sie wollen es besser machen.
ich hatte nur so einen schönen Blue Sky Post von Sarah Langs gesehen mit dem 23-4 und 15-1 nacheinander. Es war wohl die höchste Differenz zwischen zwei Siegen oder einem Sieg einer Niederlage in der MLB-Geschichte, nachdem man 4-23 verliert und am nächsten Tag 15-1 gewinnt. Also die Athletics sind sehr, sehr volatil momentan in ihren Leistungen und ich bin sehr gespannt, was sie Richtung Trade Deadline tun. Brent Rooker ist im Moment auf der Injury List. Sie haben Nick Kurtz, Zach Gieloff, Denzel Clark, Luis Severino bleiben im Moment auf der Injury List. Weiß nicht, Nick Kurtz, glaube ich, kommt wieder. Dann Lawrence Butler, Jeffrey Springs, Luis Morales, Jacob Lopez, eigentlich auch Anker ihres Teams, sind momentan ganz, ganz weit unterhalb ihren Leistungen. Ja, und dann kommen diese Trade-Gerüchte rund um Shea Langeliers, beziehungsweise dann auch die Vertragsgerüchte rund um Shea Langeliers und Nick Kurtz natürlich auch überhaupt nicht zur richtigen Zeit. Und ja, die Athletics im Moment in einer eher schwierigen Situation, möchte man sagen.
Aber der Ballpark ist on time.
Ja.
Ich habe jetzt Videos gesehen, die sind wohl guten Mutes, dass das alles 2028 fertig wird.
Ja. Ich hätte jetzt noch ein paar Sachen aus der National League.
Ich glaube, wir können wechseln.
Ja. Lass mal zu den Mets gehen.
Was möchtest du über die Mets loswerden?
Ja, nein, es war nur Trollerei. Aber
die Mets sind dafür verantwortlich.
Wow.
Die Mets sind dafür verantwortlich, dass es keine AI mehr im Dugout gibt. Habt ihr das?
Ja, erzähl mal bitte.
Ja, irgendwie diese Woche kam habe ich bei ESPN kam es durch, dass die MLB untersucht AI-Benutzung im Dugout auf den Tablets und das haben sie dann verboten, weil die Mets das wohl exzessiv gemacht haben, um eine Ingame-Strategie sich zu erhalten. Und als ich das so alles gehört habe und das aber warum dann bei den Mets? Also da kannst du doch AI lassen, da siehst du ja, was rauskommt. Nämlich ein Team, was komplett kaputt ist und auch ein Spiel, was komplett kaputt ist.
Ja, wenn du sie von der KI schon erklären lassen musst, wie die Strategie auszusehen hat jetzt in den nächsten At-Bats, dann hast du auch nicht viel Vertrauen in deine Coaches.
Genau, es sagt wieder so viel mehr aus und das war es eben auch, ne? Dieses, dass du, ich glaube, dass du wirst es ja nicht verhindern können, dass du eben schneller und die Daten sind ja alle schneller da. Wir sehen sofort die Spinrate der Pitches. Wir sehen, wie die Batter, welche Bälle die Batter in diesem Spiel ja nur gechased haben, welche nicht, wo sie geduldig waren. Also dieses ganze Auswerten, das kann es natürlich erleichtern, aber selbst bei den Mets hilft es nicht. Die werden durch AI nicht besser.
Die Geschichte rund um den Streit zwischen Juan Soto und Francisco Lindor, den habt ihr ja auch schon besprochen im Podcast. Sie haben sich jetzt ja beide bemüht, darum dann zu sagen, okay, das ist alles nicht so schlimm. Wie hat es Juan Soto formuliert, wenn du eine Frau zum ersten Mal siehst, küsst du sie ja auch nicht sofort.
Bin mal gespannt, wann die beiden knutschen.
Ja, aber es soll schon ein bisschen besser geworden sein jetzt. Aber die Mets haben eine ganze Menge damit zu tun, weil erstens der Vertrag von Francisco Lindor noch bis 2031 läuft, wahrscheinlich auch nicht tradebar ist. Und Juan Soto hat gerade erst letztes Jahr für 15 Jahre unterschrieben, der wird also auch noch ein bisschen bleiben.
Ja, und die Gerüchte sagen auch, dass er nicht auf der, also er hat ja auch eine No-Trade-Clause, glaube ich,
da ja, genau.
Ist er sowieso drin. Ja. Aber er würde auch so bleiben. Also es gab eine Nachricht letzte Woche, dass bestimmte Spieler jetzt, also AJ Ewing zum Beispiel wurde genannt. Ne? Das ist da, wo die Mets sagen, da hören wir uns gerne Angebote für an.
Nee, AJ Ewing nicht. Bei anderen.
Bei dem nicht. AJ Ewing nicht, Soto nicht und noch zwei andere Namen habe ich vergessen. Mhm. Aber Francisco Lindor zum Beispiel stand da nicht mit in der Liste.
Aber
und das, glaube ich, würde mich sauer machen als Francisco Lindor.
Na klar, aber wie willst du den auch traden?
Naja, also, Francisco Lindor.
Ja.
Francisco Lindor kriegst du getradet.
Ja, aber nur, wenn die Mets einen Teil des Gehalts übernehmen.
Ja.
Weil offensiv und defensiv hat er tatsächlich
genau, Zeichen. Aber Andreas, wer, wenn nicht die Mets, machen genau sowas?
Der nächste Bobby Bonilla-Vertrag?
Nee, aber zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, San Diego vielleicht?
San Diego will auch jetzt langsam mal ihre
verkaufen
Altverträge.
Die machen Fire Sale. Ne? San Diego macht ein Fire Sale dieses Jahr.
Ja, ja. Die wollen ja Xander Bogaerts loswerden, den sie noch 8 Jahre unter Vertrag haben.
Die werden wahrscheinlich Miller loswerden wollen, weil sie für den richtig was bekommen.
Ja, das glaube ich auch.
Das musst du dir mal vorstellen.
Und also, AJ Preller hat ja jetzt schon Hummeln im Hintern.
Ja, stell dir mal vor,
glaubt ihr tatsächlich, dass San Diego jetzt in der Trade-Deadline einfach den Finger hebt und sagt Feierabend?
Ja, glaube ich schon. Alles, was außer Eichhörnchen.
Aber AJ Preller ist halt auch jemand, der auch sagen kann, ach, weißt du was, es sind nur 14 Spiele.
wir holen probieren. Was, wir sind Bayern. Nee, glaube ich, in diesem Jahr, glaube ich, wird er das nicht machen. Dafür, also das Team scheint ja defekt zu sein.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass du Francisco Lindor loswerden könntest, wenn du es wirklich wollen würdest als Mets.
Ich bin sehr gespannt auf die Trade Deadline. 3.
August. Ich auch. Ja,
ist die Trade Deadline in diesem Jahr.
Das wird tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend.
Machen wir da eigentlich was?
Weiß ich noch nicht.
Okay.
Jetzt waren wir bei den Mets. Ich wollte so gerne eine gute Geschichte noch erzählen.
Dann mach das.
Die Cincinnati Reds, die ja durchaus jetzt einen Kern an Spielern haben, mit denen sie in den nächsten Jahren dann auch Erfolg haben wollen und dann auch angreifen wollen. Dieses Jahr sieht es nicht gut aus. Es sind auch 5,5 Spiele außerhalb der Wildcard-Plätze und 16,5 Spiele hinter den Milwaukee Brewers. Aber die Cincinnati Reds haben dafür gesorgt, dass sie einen ihrer jungen Spieler, den sie erst 2024 gedraftet haben, dass sie ihm jetzt einen langen Vertrag untergejubelt haben. 23-jähriger Chase Burns, der Starting Pitcher, hat einen neuen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben über 105 Millionen Dollar bis zur Saison 2033. Das ist der größte garantierte Vertrag in der Major League, bevor ein Pitcher mehr als 4 Jahre Service Time hat. Und sie haben es geschafft, in dieser Saison dann auch J.J. Weatherholt unter Vertrag zu nehmen bei den Cincinnati Reds. Und jetzt wollen sie dann auch noch rangehen an Leute wie Ellie De La Cruz, der Sal Stewart vielleicht dann auch noch, die dann in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich unterschreiben für eine längere Zukunft in Cincinnati. Das Team hat junge Spieler, das Team hat aufregende Spieler. Es muss einiges drumherum gebaut werden. Aber Chase Burns, der in dieser Saison wirklich, wirklich überzeugt hat, hat einen 2,54er ERA im Moment mit 11 Siegen dann auch schon, was nichts zur Sache tut, aber 2,54er ERA. Die Cincinnati Reds könnten in einer Division, in der die Milwaukee Brewers nicht immer so spielen können wie in den letzten 15 Jahren, können sie einfach vielleicht angreifen. Das ist eine Division, die, glaube ich, etwas einfacher zu gewinnen ist als zum Beispiel die National League West, wo die Dodgers rumhängen.
Die ist weg. Shohei Ohtani müssen wir dann aber auch noch ansprechen, wenn wir schon Geschichten aus
der Also ihr habt keine Meinung zu
Chase Burns. Den Reds.
Nein, das passt schon, was du sagst. Die National League Central ist halt immer so eine Division, die ein bisschen unterm Radar fliegt. Und vielleicht in den letzten 14 Jahren, wo wir hier, oder 13 Jahren, wo wir aufgenommen haben, auch immer so ein bisschen von oben herab
wie so unsere Art immer ist.
Ja, ich meine das gar nicht böse, aber guck mal, wenn wir über diese Cardinals Legacy reden, ne, dass die sich irgendwo jemanden von der Straße holen und der dann die nächsten 14 Spiele pitcht und ein ERA von 0,83 hat. Das war ja immer so ein Running Gag. Und die Cincinnati Reds passen in diese Division sehr, sehr gut rein. Das ist ein junges, fast schon aufregendes Team, das aber eigentlich niemanden interessiert, außerhalb von
Cincinnati. Mit einem tollen Trainer ja eigentlich.
Also
ein toller Manager dabei.
Das ist halt alles, bis auf die Cubs, ist es halt alles Small Market, was wir da sehen. Und deswegen ist es nie im Fokus. Ich meine, wir können über die Milwaukee Brewers, könnten wir eine Eloge machen in diesem Podcast, was die schon wieder für eine Saison spielen. Mhm. Das ist fantastisch. Das ist absolutes Spitzenbaseball, was die Milwaukee Brewers spielen. In einer Konstanz und in einer Abgeklärtheit, die mir da gehen mir jegliche Superlative aus.
Und dann zaubern sie noch jemanden wie Jacob Mizorowski aus.
Genau. Kommt noch dazu. Machen wir das?
Was?
Nee. Also. Ja, wir machen es halt nicht, weil die Milwaukee Brewers werden halt ab dem 28. September interessant.
Das in den Playoffs halt, erst, ja. Finde ich.
Ist halt leider Gottes dieses, dieser Bias, den wir dann wahrscheinlich auch haben. So, ich meine, wir sprechen mehr über die Cubs als über die Brewers. Und
ich habe gerade die Zahlen aufgemacht, Jacob Musrowski in dieser Saison hat 19 Starts, ein 1,57er ERA, 115 Innings gepitcht. Der ist jetzt schon im Moment auf dem Pitch-Limit, momentan, weil er diese Zahlen, diese Inning-Zahlen noch nie erreicht hat. Aber in diesen 115 Innings hat
bisschen
er...
Bisschen besser als mit.
Das ist ein bisschen besser als mit, ja. 61 Hits, 20 Runs in 115 Innings. 9 Home Runs hat er kassiert, das ist das Einzige, wo man sagen könnte, ja, vielleicht ein bisschen viel. Aber 28 Walks und 173 Strikeouts. Ja,
Wahnsinn, 173 Strikeouts. Da haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ja, über die Walk-to-Strikeout-Ratio, die halt jenseits von gut und böse ist.
Astronomisch.
Also, ja, wo du halt denkst, so, ja, das ist schon Elite-Pitching, was sie da haben. Und dann
tolles Bullpen dazu.
Ja, und dann kommt halt, kommt halt noch dieses ganze, fast schon abgeklärte Team der Brewers dazu. Und um jetzt die Kurve wieder zu den Reds zu kriegen, ich glaube, dass die Reds auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich glaube, dass sie die Brewers als Vorbild haben in ihrem Aufbau und dass das gut ist. Ich weiß nur nicht, ob die Cincinnati Reds diese ganzen Versprechungen, die sie jetzt machen, tatsächlich auch monetär halten können, wenn dann irgendwann Dickfische kommen und sagen, lass uns mal reden, Cincinnati.
Ja, die unter Kontrolle haben sie noch Ke'Bryan Hayes bis 2030, Hunter Green bis 2029 und dann wird es schon eng. Ne? Also Chase Burns ist noch längere, aber das ist kein langer Vertrag.
Eddie De La Cruz wird sicherlich keinen kleinen Vertrag.
Genau, der hat jetzt 15 Millionen im Eugenio Suarez. Eddie De La Cruz ist in 2030 Free Agent. Der ist noch in Arbitration. Also so jung ist er noch und von der Service Time her, dass er erst noch in Arbitration geht. Aber ja, das wird schwierig für die Cincinnati Reds sein, diese Spieler dann zu halten. Da bin ich ganz bei dir. Wir haben ja schon immer gesagt, du musst als Small-Market-Team Dinge anders machen. Und sich ein Beispiel an den Brewers zu nehmen, wäre da kein schlechtes.
Jetzt können wir zu den Dodgers gehen.
Genau.
Shohei Ohtani macht Sorgen. Hat eine Knieverletzung und ist im Moment nicht auf dem Mount, soll im Laufe der Woche hier nochmal von einem Mount pitchen. Aber er er hat schon das All-Star-Game verpasst wegen seiner Kniebeschwerden, hat jetzt den Start nach dem All-Star-Break hat er verpasst, hat zum letzten Mal am 3. Juli gepitcht und soll wohl erstmal im Juli komplett außen vor bleiben, soll nur als DH fungieren.
Nur als DH ist auch wieder so geil, ne?
Ja,
ja. Ja, ja, es ist eine schlechte Saison, es ist nur als DH.
Da müssen wir auch noch mal drüber reden, dass du völlig unvermittelt in unserem WhatsApp-Chat Feuer legst, indem du einfach sagst, ich mag keine nur DH.
Letztes Jahr schon gesagt.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Doch, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, da ging es dann um hier dem Vogelbach und
der Vogelbach
und Jack Burger und da habe ich gesagt, okay, ich mag keine dicken DHs, die nur auf den Ball hauen und aus dem
das wurde aber gleich umgemünzt zu einer Gotteslästerung.
Weil
Axel dann gefragt hat, ob du Big Papi nicht magst und dann war vorbei im Channel, dann war Feierabend.
Nein, ich bin was das angeht großer Opportunist, aber ansonsten war ich immer größter Big Papi Fan, von daher. Ja.
Also
aber bei den Dodgers ist das, also ich finde, die Dodgers sind dieses Jahr, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, ein Phänomen. Sie sind das beste Team der National League, definitiv, und vielleicht sogar der gesamten Liga, aber haben auch genug Menschen auf der Injured List, ne? Also Will Smith ist auf der 60-Day, Enrique Hernandez ist auf der 10-IL, Glasnow, Snell und Gavin Stone. Pitcher haben sie immer auf der IL, das ist ja normal.
Dafür Effie haben sie Diaz, aber auch 25 Starting-Pitcher im Roster.
Im Kader, ja. Genau. Ja, also die ganzen, ich weiß nicht, ob Brewster Guterol jetzt noch eine Säule des Bullpens ist, aber er gehört dahin. Ne? Black Trainin ist auf der IL und. Also die haben unfassbar große Probleme, was Verletzungen angeht. Es scheint aber niemanden so richtig zu interessieren, weil sie, also gerade Andy Paris, wirklich mit einer sehr, sehr guten Saison. Ich habe keine Ahnung, wo Freddie Freeman das noch herholt, was er gerade macht. Ich kann es dir nicht erklären. Und die dominieren sowieso die National League West, das ist klar, aber ich sehe da niemanden im Moment in der National League, der die Dodgers stoppen kann.
Nee, niemand. Sie sich selber vielleicht. Zwei Sachen zu den Dodgers von meiner Seite aus. Andy Paris, da gab es ein schönes Video zu, wie er im, ich glaube, zweiten Inning gegen die Phillies eine Challenge genommen hat für einen Pitch, der quasi Mitte war. Und wo Dave Roberts, als er Richtung Dugout gegangen ist, einfach nur immer mit dem Kopf geschüttelt hat. Und die Kommentatoren haben dann auch gesagt, das war vielleicht ein bisschen selfish von Andy Paris, diesen Pitch in irgendeiner Weise zu challengen. Zweitens haben sie gegen die Phillies, was wirklich bislang eine tolle Serie ist, das erste Spiel verloren und das zweite Spiel letzte Nacht aufgrund eines Base-Running-Fuck-Ups von JT Realmuto gewonnen. Der wirklich,
das waren eigentlich beide. Der auf 3 stand, der darf auch nicht losrennen.
Ja, also bei dem kann ich den Reflex noch halbwegs verstehen, dass er von der Third Base vorläuft. Mhm. Aber JT, du stehst jetzt auf der Third Base, bleib da. Den Rundown gewinnt der andere, der zwischen Third Base und Homeplate rumhängt, gewinnt der niemals im Leben.
Habe ich heute auch in die Story von Just Baseball Instagram-Account gepostet, dieses Double.
Ich glaube, das war so eine Idee von JT Realmuto, dass er gesagt hat, wenn ich in den Rundown gehe, dass die mich zuerst rausnehmen, dann kann er wieder auf 3 dann kann er wieder auf 3 gehen.
Oder kann auf die Homeplate gehen dann.
Oder kann sogar auf die Homeplate gehen. Mhm. Ich glaube, dass es darum ging, dass er sagt, ich will jetzt, dass auf 2 geworfen wird, damit ich rausgehe und damit der Runner auf 3 entweder safe auf 3 bleibt oder auf die Homeplate kommen kann. Das mag in der Theorie mag das eine Überlegung wert sein. Praktisch war das nicht, weil halt auch die Abstände zu kurz waren. Also der Rundown war ja fast schon, der war ja schon beendet im Prinzip.
Ja, genau.
Ne? Und von daher,
ich finde es tröstlich, dass das jemandem wie JT Realmuto passiert, der 33 Jahre alt ist, der alles gesehen hat auf dem Baseballfeld.
Ja.
Und dass ihm sowas passiert ist und nicht einem Rookie oder so.
Ich meine, aber der schönste Fehler, der diese Woche passiert ist, war von den Pirates.
Oh, das war
dieser Double Error mit dem Wurf.
Der Wurf,
der, ne? Der Wurf vom was war es? War es der Shortstop oder der Centerfielder sogar? Ich weiß gar nicht.
Erst war es der Rightfielder, meine ich. Okay. Der hat Richtung Shortstop geworfen, dann ist er vorbeigegangen und dann war es, glaube ich, der Shortstop, der versucht hat, an die Homeplate zu werfen. Und
das hat nicht funktioniert.
Vor sich in den Boden gepflanzt hat.
Dann nach 3 Metern einfach mit 125 Stundenkilometer noch in den Boden geschmissen.
Ja. Ach, der, das war
der
schön.
Ball ist bis China durchgegangen.
Wenn ihr da draußen das sehen wollt, dann einfach mal Pirates Error Double Error irgendwas eingeben. Das werdet ihr finden. Das
war auch sicher würde schön zu scoren.
wahrscheinlich ist ein Bleistift abgebrochen dabei vor Lachen. Das war ein schöner Fehler. Ich habe noch eine Frage zu den Dodgers an euch.
Bitte.
Werden wir am 4. August Tarek Skubal im Dodgers Blue sehen?
Ich würde auch.
Das ist so eine spannende Frage.
Die Dodgers sind eins der wenigen Teams, die genügend Prospects haben, um den Wunsch der Detroit Tigers gerecht zu werden. Die Tigers sind meiner Meinung nach momentan zu weit außen vor, was das Playoff-Rennen angeht. Sie sind 5 Spiele weg. Auch sie können zu einem 14-Spiele-Winstreak ansetzen. Aber ich glaube, dass Tarek Skubal Ende Juli weg ist, beziehungsweise Anfang August.
Und dann sind die Dodgers eigentlich so fast das einzige Team, was das leisten kann, oder?
Vor allen Dingen, weil er ja gesagt hat, er würde ja gerne dann verlängern. Also ich glaube, dieses, ich gehe für jetzt die halbe Saison noch irgendwo hin, das möchte er ja gar nicht. Hm. Na, und das, ich glaube, das ist auch noch wichtig, weil also von den Prospect-Rankings und vom Farmsystem her haben die Brewers auch noch ein gutes Farmsystem. Aber die Brewers können sich Tarek Skubal dann nicht leisten.
Die Brewers machen auch keinen Mietvertrag mit Tarek
Skubal für ein Vierteljahr. Genau. Ne? Und wenn du weiter guckst in den Prospect Rankings, dann wären noch die Pirates, die machen das auch nicht. Das ist Quatsch. Die Cardinals haben gute Prospects. Nein, sehe ich auch nicht. Nein. Und dann geht es weiter. Also Guardians, Tigers, da kommen alles Teams, die es nicht leisten könnten, Tarek Skubal zu verpflichten. Die Mets hätte man nennen können, aber ich glaube, das ist auch erstmal vorbei. Die gehen einen anderen Weg. Na? Und dann hört es schon auf. Und die Yankees haben die Prospects nicht. Die Red Sox könnte man auch nennen, aber wen würdet ihr aufgeben wollen, damit er dann bei euch pitcht?
Und das ich glaube, viele Teams hoffen drauf, dass er nicht getradet wird, dass man Anfang der neuen Saison einen Draft-Pick verliert, weil er kriegt die Qualifying-Offer von den Tigers und dass man ihn dann als Free Agent unter Vertrag nehmen kann. Ich glaube, darauf hoffen sehr, sehr viele.
Glaube ich auch. Bin ich bei dir.
Weil ich glaube, dass wenn Teams sagen, sie möchten für Tarek Skubal traden, dann brauchen sie von ihm das Einverständnis, ja, ich werde bei euch langfristig verlängern. Weil anders macht es kaum ein Team. Es sei denn, man ist die Yankees oder so und hat vielleicht noch Spieler, die man abgeben kann. Den Yankees ist relativ egal, weil die können auch sagen, komm, wir holen dich jetzt für 2 oder 3 Monate und werden dann im Winter nochmal sprechen, weil wir die Kohle auch dafür haben. Also.
Die haben aber, finde ich, also da glaube ich, da müssen sie zu sehr Spieler abgeben, die jetzt gerade aktuell in der Lineup sind. Was da geht es eben nicht nur um Playoffs, Prospects. Ne?
Und Anthony Volpi geht dann zu den Tigers. Ja.
Und ich sehe tatsächlich, wie du gesagt hast, die Dodgers könnten es sich erlauben, es wäre so gruselig, wenn jetzt neben dem Ganzen auch noch Tarek Skubal bei den Dodgers auf dem Mount steht.
Das wäre mal Mut, ein Complete Game. Ne?
Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass die Dodgers das machen. Und dann haben wir wieder die Diskussion, zerstören die Dodgers Baseball.
Und dann kriegen wir den Streik auf jeden Fall.
Und dann kriegen wir den Streik. Der ist ja eh unvermeidbar anscheinend, weil die MLB und MLBPA können sich ja nicht mal auf kleine Dinge einigen gerade. Also rund um das All-Star-Break gab es erste Gespräche und die konnten sich nicht mal einigen, wer alles am Tisch sitzen soll, so nach dem Motto. Also da scheint das Tischtuch so zerrissen. Und alle Seiten von außen schreien, lasst das, einigt euch. Ja. Und sie ignorieren es, also beide Seiten.
Es käme halt auch tatsächlich zur Unzeit. Ne?
Wir haben Olympische Spiele 2028.
Baseball boomt in den USA tatsächlich mit Einschaltquoten, die gut sind, mit vollen Ballparks, mit
einem Spiel, das schneller
und attraktiver wurde. Genau, mit einem Spiel, was deutlich attraktiver wurde durch die Tweaks, die sie gemacht haben in den letzten 3-4 Jahren. Es käme zur absoluten Unzeit ein Strike.
Ja.
Ein es ist Strike, kein Strike.
Es ist die traurigste Nachricht dann, wenn das wirklich so passiert, weil jetzt drehe ich doch noch mal kurz was zu den Giants. Es wurde im letzten Podcast darüber diskutiert. Es wurden ja jetzt sehr viele Draftpicks, also die wurden sehr gelobt für die Draftpicks, die sie gemacht haben. Sie waren sich aber nicht sicher, ob beim letzten Streik oder bei der letzten, es war ein Streik, keine Aussperrung, ob die Minor League Teams dann gespielt haben. Weil du brauchst ja jetzt erstmal die Spiele, die jetzt gedraftet wurden, die müssen ja erstmal durch dein Minor League System laufen. Wenn da aber auch jetzt noch was passiert, das stoppt, dann fehlt dir ja die Entwicklung dieser jungen Spieler.
Das ist ja mit vielen Spielern passiert, die 2020 durch die Covid-Pause
genau.
Keine Spieler.
Und wie wichtig, also diese Spielerentwicklung ist ja furchtbar, furchtbar wichtig, ne? Weil das macht das College nicht, sondern dass du MLB-Spieler wirst, das passiert ja in den Minors. Und das kommt ja auch noch dazu. Ne? Es würde dann wieder eine Generation oder eine Draft-Klasse würde vielleicht in Anführungsstrichen verloren gehen, weil da was passiert. Ne? Du hast ich glaube, dass das Schlimme daran ist, ich glaube, die Streikkasse ist voll, so hat das die MLBPA ja mal gesagt.
Toll.
Also die können sich einen Streik auch leisten und das macht es alles gerade so unwegbar. Ja. Wie heißt das? Ach, es ist einfach gruselig gerade, die Beziehung zwischen den beiden.
Mit einer Nachricht sollten wir am Ende noch enden, weil wir das schon anmoderiert haben. Max Kepler hat einen Walk-Off-Hit gehabt. Für die Diamondbacks gegen
Oh, weiß ich auch nicht.
Warte.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe heute noch keinen Baseball geguckt.
8-7 haben sie auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Und das war, sie haben 7-0 zurück.
Cardinals.
Gegen die Cardinals, genau. Gegen die Redbirds, steht hier doch. Gegen die Cardinals haben sie ein 7-0 aufgeholt mit dem Walk-off-Hit von Max Kepler. Max Kepler ist jetzt nach 80 Spielen ja von einer Dopingsperre zurückgegangen, hat den Vertrag bei den Diamondbacks unterschrieben, hat immer noch kein Vertrauen von seinem Manager, von Torrey Lovullo in diesem Fall, was, was die Arbeit gegen Linkshandwerfer angeht. Mhm. Da wird er immer noch nicht eingesetzt, hat erst 5 At-Bats gegen Linkshänder gehabt, 45 gegen Rechtshänder, 2,22er Batting Average gegen Rechtshänder, 2,75er On-Base-Percentage, 400er Slugging. Ja.
Es wird schwer mit einem weiteren Vertrag.
Ja, glaube ich auch.
Das, dafür müsste er jetzt überperformen, eben vor allem gegen Lefties zeigen, dass er an sich gearbeitet hat. Aber sonst wird es wirklich schwierig, für ihn, dass er da nochmal einen neuen Vertrag bekommt.
Ja, ich muss jetzt mal gerade gucken, ist Max Kepler für die, er darf zum Beispiel nicht in der Postseason spielen.
Genau,
weil
genau.
Durch die Sperre darf er nicht in die Postseason. In
ist auch richtig so. Für mich hätte er auch gar nicht mehr spielen müssen. Nö, ich meine das komplett ernst. Also tatsächlich, ich hab mittlerweile eine Haltung gegenüber Doping, wo ich sage, kann ich nicht mehr tolerieren. Mhm.
Ja.
Wir haben Geburtstag, Andreas.
13 Jahre.
Sag das noch.
Wir haben 13-jährigen Geburtstag, 13. Geburtstag heute.
Tatsächlich also, heute auf den Tag?
Nee, nicht heute auf den Tag, aber es war nach dem All-Star-Break 2013, dass wir angefangen haben. Und es war so um den 20. Juli rum.
Wahnsinn. Mhm. 13 Jahre.
Wir kommen in die Pubertät langsam.
Und es ist kein Podcast abgebrochen worden, weil wir uns in die Köpfe gekriegt haben. Also wir haben uns in die Köpfe gekriegt, aber es ist trotzdem nicht abgebrochen worden, der Podcast.
Und wir haben viel gelacht.
Ja.
Ich erinnere nur noch an wir haben uns in die Köpfe gekriegt. Wir haben uns in die Haare gekriegt,
die Haare aber
nicht in die Köpfe.
Ich habe Florian und mir auf den Kopf geguckt und da habe ich gedacht, ich kann
Haare
Florian nicht in die Haare kriegen.
Haare ist nicht.
Nein, aber jetzt mal ehrlich, 13 Jahre, das ist eine coole Geschichte.
Ja.
Hier in einem nicht kommerziellen Umfeld. Ja.
in diese Nische, ne? In der Nische, in der wir sind.
Möchte ich es mal nennen.
Auch da, wir haben viele Hörer dazu gewonnen in den letzten 13 Jahren. Wir versuchen euch immer und zu unterhalten. Das ist, glaube ich, dass wir hier nicht nur zu informieren, sondern zu unterhalten. Und die Rückmeldungen, die wir von euch bekommen, deuten ja auch darauf hin, also alleine jetzt haben ja alle nach dem W14 oder viele geschrieben, bei Instagram uns angeschrieben und jetzt brauchen wir einen Just Red Sox Podcast. Der muss jetzt kommen. Die gehen damit richtig gut um und es ist schön, dass das jetzt so lange ist und das freut uns.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich einmal Danke sagen wollte an die Leute, die uns hören und dass wir hier so eine kleine kuschelige Community haben bei Just Baseball. Es freut mich sehr und ich bin ich bin noch ein bisschen stolz auf 13 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, 13 Jahre ist schon wirklich heftig. Am Anfang, wir haben für 10, 15 Hörer am Anfang gepodcastet.
Dann ist das so. Mein Gott.
Ja.
Und wir haben schöne Grüße an Jan an der Stelle. Genau.
Den wir die ersten 2 oder 3 Jahre bestritten haben.
Genau, auch Teil dieses Podcasts war.
Netzfan, der Arme.
Ja. Kein Wunder, dass er sich irgendwann verabschiedet hat.
Ich glaube auch. Das Video mit dem weinenden Kind haben wir jetzt schon mehrfach auch geschickt. Papa, ich möchte jetzt Yankees-Fan werden. Ich will nicht immer verlieren als Netzfan. Eines der süßesten Videos seit langem.
Es formt den Charakter.
I hate this team. Aber das waren die Jets, ne?
Das waren die Jets,
ja. Aber die Schnittmenge ist ja da. Also der ist ja garantiert auch Mets-Fan, wenn er Jets-Fan ist. Von daher. Gut, also danke an euch da draußen. Und auf die nächsten paar Jahre.
Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen in den nächsten Jahren. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Alles Weitere bekommt ihr gleich von der Stimme von 93 zu hören. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ihr möchtet uns einen Kaffee ausgeben, könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Tschö. Go Sox.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.